Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnenstark. Ich bin Gino Lazzaro und ich spreche heute mit Nils Heim über die Hoffaitis. Moin Nils, schön, dass du hier bist.
Das ist gut. Hallo Gino. Den Teil hatte ich dir nämlich nicht aufgeschrieben fürs Intro, ne?
Deswegen. Ich habe improvisiert.
Richtig gut improvisiert, ja. Traumhaft. Schön, dass du da bist, Gino. Es freut mich wirklich sehr, denn diese Folge ist zwar eigentlich nicht gewünscht in der Hinsicht, aber einfach, haben wir jetzt forciert, würde ich einfach mal behaupten. Denn wir sprechen, genau wie du richtig gesagt hast, über die Hoffaitis, über eine Entzündung, eine Reizung des Hofferschen Fettkörpers, von dem wahrscheinlich sehr, sehr viele noch nie was gehört haben, auch wenn sie es haben, weil wir ja im Moment eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit haben, was das angeht. Denn ganz, ganz viele Leute, und mit ganz, ganz viele meine ich tatsächlich im Moment um die 50% derjenigen, die zu mir kommen und mir bei uns eine Schmerzanalyse buchen und mit mir dann eben eine haben, wegen ihrer angeblichen Patellasehnenschmerzen, landen am Ende bei dir, beziehungsweise leite ich an dich weiter und kommen dann eben teilweise bei dir auch an, weil sie eben kein Patellaspitzzentrum haben, sondern die Quelle ihrer Schmerzen der Hoffersche Fettkörper ist. Und was es damit auf sich hat, wie man das unterscheidet vor allem, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls du eben gerade zuhörst und der Meinung bist, dass du ein Patellaspitzzentrum hast, weil du es auch diagnostiziert bekommen hast, das MRT das vielleicht eben auch zeigt, und du dir da vielleicht auch noch nie Gedanken darüber gemacht hast, ob es vielleicht was anderes sein könnte, dass du vielleicht unterscheiden kannst, ob du das eine oder das andere hast. Und falls es eben das Hofer Fat Pad Impingement ist, was du dagegen tun kannst. Weil deswegen habe ich mir dich herangeholt, Gino, damit du als Experte, als Hofer Schmerzcoach mittlerweile.
Du bist aber spezialisiert.
Sehr, mittlerweile ist ja fast echt so, ne? Genau, dass du uns einfach ein bisschen was darüber erzählen kannst, zur Therapie, evidenzbasiert, Schmerz angepasst und aus deiner Sicht als Sportphysio, der ganz viele solche Leute mittlerweile betreut, dank mir. Gern geschehen.
Ja, echt so. Erster Fall Hoffer kam durch Nils, so ungefähr. Nee, aber lass uns doch mal mit der Diagnostik anfangen und da darf ich mal sagen, dass ich 1 Million Leute an dich verweise, weil dieses Bild, das du erstellt hast, sowohl für die Schmerzen ums Knie als auch die Schmerzen um den Fuß, das habe ich schon so oft weitergeleitet. Eigentlich, ich weiß nicht, jetzt trete ich vielleicht hier in ungewolltes Terrain, aber eigentlich müsste das so angepinnt sein, diese beiden Posts bei dir im Profil. Und es wäre sehr bitter, wenn diese beiden angepinnt wären und ich dir das jetzt vorschlage. Nee, sind sie nicht, oder? Genau.
Aber es ist eine gute Idee. Ja, vielleicht mache ich das tatsächlich.
Ja. Du kannst ja auch immer mal wieder machen. Also ich würde es dir sehr empfehlen, weil letztendlich erklärst du in diesem Post unfassbar viel.
Social Media Live Coaching bei Gino Lazzaro.
Ohne Witz. Also vielleicht machen wir da auch irgendwie so eine Videoübertragung von dem Podcast. Also lädst du immer den Videoclip auch hoch?
Nee. Können wir machen.
Ja. Weil eigentlich wäre es cool, wenn man das Bild einblenden würde und dann könnte man währenddessen darüber sprechen.
Vielleicht direkt Zoe, ne? Weißt du Bescheid? Ist deine Aufgabe.
Okay. Ja, letztendlich ist es ja dein Part, aber um es ganz simpel zu sagen, die Lokalisation sagt schon unfassbar viel aus, weil wir bei den Tendinopathien ja wissen, dass die Leute auf einen exakten Punkt zeigen, direkt unter der Kniescheibe, hier mit dem Zeigefinger zeigen sie drauf, da ist mein Schmerzpunkt und er wird immer getriggert, wenn ich bergab laufe, Treppen runtersteige oder was weiß ich was, dann spricht es sehr stark für eine Tendinopathie. Aber dann haben wir eben auch diesen Hoffer-Fall, wo die Leute so 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter unter der Patellaspitze sagen so, ja, so, das ist so in diesem Bereich. Und dann denkst du dir schon, ja, okay, also wir reden hier nicht über eine Tendinopathie von der Patellasehne.
Und das ist wirklich, also mittlerweile, wenn ich die Leute habe und ich frage, wo befinden sich deine Schmerzen denn ganz genau? Ich sage immer schon ganz genau, wenn jemand sagt, unterhalb der Kniescheibe, dann frage ich immer noch mal nach, okay, heißt es an der Unterkante der Kniescheibe, weil das ist eben ganz wichtig, an der Unterkante der Kniescheibe, wenn man von unten mit den Fingern quasi in die, also gegen die Kniescheibenunterkante drückt und da dann Schmerzen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, eben genau wie du gesagt hast, dass das ein Patellaspitzsyndrom ist, kann auch nochmal ein kleines ein paar andere Sachen sein, aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wenn jemand eben schon, genauso wie du sagst, so überlegt, dann, also allein schon, wenn er überlegt und nicht direkt sagt, okay, es ist da, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken an und ich weiß schon, nein, es ist wieder jemand, wo ich am Ende des Gesprächs sage, cool, tut mir leid, aber das können wir nicht betreuen. Das ist eine Sache, da würde ich gerne an meinen super guten Kollegen Gino Lazzaro weiterleiten, der so kompetent ist, dass ich meinen eigenen Vater zu ihm schicke, jetzt das zweite Mal. Was tatsächlich stimmt, ne? Also so als kleinen Vertrauensbeweis. Aber genau, das ist ganz, ganz wichtig, diese Schmerzlokalisation, wie du so richtig sagst. Unterkante Kniescheibe oder ja eben auch möglich Ansatz der Patellasehne am Schienbein. Also wenn man einfach quasi von der Kniescheibe runterfährt, dann spürt man erstmal, wie es weicher wird, weil da logischerweise kein Knochen mehr ist, sondern eben die Patellasehne ist, kommt. Und dann eben wird es wieder härter. Da kommt dann eben der Schienbein, Kopf vorne, beziehungsweise ja, die Tuberose, das Tibiae, wo die Patellasehne dann eben ansetzt. Und wenn sich die Schmerzen eben in diesem Bereich dazwischen befinden und jemand sagt, die Schmerzen sind auf der Sehne, also in der Mitte, so wie du gehört hast, 1 bis 2 Zentimeter darunter, oder was ja eigentlich der klassischere Fall wäre, der dann aber nicht so häufig mit einem Patellaspitzsyndrom verwechselt wird, ist eben dieser Schmerz links und rechts von der Patellasehne oder links und oder rechts von der Patellasehne. Aber weshalb es so häufig verwechselt wird, sind ja eben genau die Fälle, wo es eben, ja, der Schmerz, wo die Leute sagen, ist auf der Patellasehne. Und jetzt hatte ich auch in letzter Zeit, das muss ich auch nochmal erwähnen, weil ich muss mich ja, habe ich ja letzten Freitag erst bei dir ausgekotzt und habe mich ja aufgeregt. Jetzt hatte ich einfach in den letzten Wochen, ich glaube, dreimal den Fall, dass mir jemand eben genau das gesagt hat, nämlich eben, ne, Schmerzen 1 bis 2 Zentimeter unterhalb der Kniescheibenunterkante und dann gesagt hat, ja, mein Arzt hat gesagt, das ist genau das Zeichen für Patellaspitzsyndrom und nicht an der Unterkante der Kniescheibe. Also wirklich das nochmal in Anführungszeichen absichtlich, genau vertauscht hat, wie es wirklich war und ich dann, mich dann immer sehr zusammenreißen muss, nämlich die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen und zu sagen, fuck, wie inkompetent ist diese Diagnostik gewesen. Also es ist, da kräuselt sich mir alles hoch. Das ist leider absolut furchtbar. Deswegen, um das nochmal festzuhalten, Schmerzen nicht an der Unterkante der Kniescheibe oder am Ansatz der Sehne am Schienbein, sondern in diesem Mittelbereich und, genauso wie du richtig gesagt hast, eher diffuser. Die Leute wissen nicht so ganz genau, wo sich der Schmerz befindet. Sie haben schon das Gefühl, er ist recht eher oberflächlich und nicht im Gelenk an sich drin, aber sie können es nicht genau zuordnen. Und es kann ein Schmerzpunkt sein, in Anführungszeichen, der ist ein bisschen größer als bei einer Sehnenproblematik, aber das kann schon eher punktuell sein vom Gefühl her, wie die Leute es manchmal berichten, oder eben auch sehr diffus, so wirklich, ne, so, weiß ich nicht, Daumenlänge,
ungefähr so breit, so
waagrecht. Ich habe nicht so große Finger, deswegen sagen wir mal, ne,
das gesamte Knie drum.
Daumen, der vordere Teil des Daumens, das kleine Gelenk vorne, ne, so die Breite Gelenk, ungefähr. Ja. So, das so ungefähr in dem Bereich kann man das dann verorten. Was gibt es denn ansonsten noch für Symptome, Gino, die wir der Hofaitis zuordnen können, die das Ganze abgrenzen?
Naja, insbesondere die volle Extension des Knies provoziert die Schmerzen stark und da muss nicht mal groß Load drauf sein. Also da sagen ganz, ganz viele Leute, je länger ich stehe, desto schlimmer wird's.
Genau das, ne? Also einfach Extension, beziehungsweise, das kann man auch als Test machen, das mache ich in der Schmerzanalyse noch häufig und sage, hey, streck doch einfach mal das Knie aus, jetzt so im Sitzen und versuch dann mal den Oberschenkel anzuspannen, wie als wolltest du das Knie überstrecken. Und allein das ohne Load, wenn der Hofer, ne, gewissermaßen gereizt ist, also ein gewisses Level hat, dann löst es einfach schon aus. Magst du kurz erklären, warum das passiert? Also was da biomechanisch passiert, dass der Hofer da überhaupt reagiert?
Ja, er wird komprimiert letztendlich, einfach gesagt. Weil er ist ja dafür verantwortlich, letztendlich den Druck von der Sehne auf den Knochen runterzunehmen. Das ist ja die Hauptaufgabe von so einem Fat Pad. Und da wird das sehr stark getriggert.
Es ist gut, dass du, wenn ich dich nicht frage, dann gibst du mir eine riesige Antwort. Und wenn ich dir dann eine exakte Frage stelle, dann sagst du so zwei Sätze und dann ja, bist du fertig.
Ich weiß
mit
nicht,
Antwort.
Wie krass du willst, dass ich da aushole. Ergänze gerne. Aber summa summarum ist es genau das.
Ja, also genau, also das volle Extension, das dann eben auch im Stehen oder auch, und das ist ja auch ganz wichtig, bei Übungen, wo wir genau diese Bewegung haben, zum Beispiel beim Beinstrecker in der vollen Extension, in der vollen Streckung, aber eben auch bei Kniebeugenvarianten zum Beispiel oder Beinpresse zum Beispiel, wenn man das Knie komplett streckt, wenn das dann eben noch Personen sind, die vielleicht eben ein bisschen hypermobil sind oder vielleicht nicht insgesamt vom ganzen Körper, sondern aber am Knie vielleicht das Knie noch ein bisschen weiter strecken können, also in die Hyperextension gehen können, dann wird das Ganze halt eben nochmal mehr getriggert, weil die Patellasehne von oben auf das Fettpad draufdrückt. Und da handelt es sich ja tatsächlich um eine Art Entzündung, also eine entzündliche Reaktion, nicht wie bei der Sehne, wo wir eher nicht von einer Entzündung sprechen wollen, aber da schon. Dementsprechend ist das Ding eben dann häufig auch so ein bisschen vergrößert. Es ist Flüssigkeit mit da drin oder dran im Gewebe drumherum. Und wenn natürlich in einem Gelenk wie im Knie, für die meisten Gelenke, aber gerade am Knie, haben wir jetzt nicht irgendwie riesige Hohlräume, wo wir irgendwie viel Platz haben, ne, wo da einfach irgendwie nichts drin ist, sondern das ist alles sehr, sehr kompakt, alles zusammengehalten. Und wenn dann eine Struktur einfach größer ist, als sie eigentlich sein sollte, aufgrund von Flüssigkeitsansammlungen zum Beispiel, dann führt es einfach sehr, sehr häufig dazu, dass, wenn dann eben Druck auf so eine Struktur kommt, dass das halt wehtut. Im Endeffekt, ich sag immer, das ist vergleichbar, wie wenn sich jetzt eine Haarwurzel entzündet und du irgendwie einen Pickel am Arm hast, weil sich da einfach eine Haarwurzel richtig, richtig dick geworden ist und du drückst da drauf, dann tut das auch weh. Dann tut das auch weh. Ja, aber Kompression führt einfach dazu Schmerzen.
Safe. 100%. Ja, und das ist letztendlich auch eine super Überleitung, weshalb man im MRT das dann oft nicht sieht, weil da nicht so speziell drauf geguckt wird. Wenn der Hoffer-Fettkörper an sich einfach etwas größer ist und du nicht jetzt im Extrazellulärraum da mega viel Wasser siehst, dann kommt dabei raus, MRT war unauffällig.
Also das sehen wir ja ganz, ganz häufig. Habe ich, wie gesagt, in der letzten Zeit auch gerade mit den ganzen Fehldiagnosen Patellaspitzensyndrom habe ich das sehr, sehr häufig gesehen, dass da das MRT entweder unauffällig war oder, was ja noch das Ganze noch ein bisschen schlimmer macht, ist, wenn man tatsächlich an der Sehne Veränderungen sieht und dann nur noch dabei steht, als Zusatz Flüssigkeitsansammlung im Weichteilgewebe zum Beispiel, so wurde es dann ein paar Mal genannt. Mittlerweile habe ich so viele MRT-Befunde gesehen, wo das Gefühl hast, dass die Radiologen teilweise würfeln, wie sie das Ganze bezeichnen. Also für einen die gleichen Sachen nehmen sie dann irgendwie fünf verschiedene Begriffe, meinen alle das Gleiche. Das macht es nicht unbedingt leichter, weder für uns noch für den Laien. Aber genau wie du richtig gesagt hast, dann wird das gar nicht erst aufgenommen. Und deswegen ist es so immens, immens wichtig, dass wir eben auch so eine klinische Untersuchung machen. Also dass wir das entweder durchtesten oder eben durch Fragen und der Patient, der Klient eben dann Bewegungen durchführt, dass wir das darüber dann diagnostizieren, dass wir darüber dann eben ein genaues Bild davon bekommen können. Weil wenn das MRT-Bild nur Veränderungen an der Sehne zeigt, aber die Problematik zu 100%, was die klinischen Symptome und was die Schmerzen und Schmerzauslöser angeht, auf eine Hoveitis hindeutet, dann kann das MRT es 30 Mal zeigen, dass man was an der Patellasehne sieht, dann bringt das nichts, wenn man das Ganze betreut wie eine Patellatendinopathie.
Safe. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz was Nerdiges hinzufügen.
Das auch lange.
weil so oft ja so das Thema ist, ja, Gino, warum hämmerst du so auf der Nomenklatur von gewissen Diagnosen rum? Das ist sau wichtig, weil aus Patientensicht es so ist, dass, wie du gerade geschildert hast, jeder erzählt irgendwie was anderes. Oft meinen sie das Gleiche, aber die Begrifflichkeiten sind so unterschiedlich, sind nicht einheitlich, was dazu führt, dass die Patienten verwirrt sind. Und Verwirrung ist mit das Schlechteste, was man als Patient haben kann, weil es enorm die Sicherheit wegnimmt, logischerweise. Und deswegen, wenn alle evidenzbasiert arbeiten würden und wüssten zum Beispiel, dass es keine Tendinitis ist, zum Beispiel von der Patellasehne, dann wäre es viel leichter, sowohl für die Kliniker als auch für die Patienten. Und da gibt es natürlich noch andere Gründe, weshalb es sehr sinnvoll ist, da die aktuellen Begriffe zu benutzen. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber wollte ich einfach nochmal klar machen, warum ich so auf diesem Thema rumreite, weil Kommunikation ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt.
Ja, hast du absolut vollkommen recht. Und es ist natürlich, wie du gesagt hast, nicht nur für den Patienten, sondern auch für uns, dann macht es das Ganze schwieriger, weil wir das halt unter Umständen auch nochmal erklären müssen und vielleicht erklären wir es dann anders und können den Patienten auch gar nicht so abholen, weil der vielleicht was anderes gehört hat. Ne? Ich meine, bei dem Thema hatte ich jetzt in den letzten Wochen so häufig die Aussage, Nils, wie kann das sein, dass ich seit, das eine Mal waren es 8 Jahre, wie kann es sein, dass ich seit 8 Jahren diese Schmerzen habe und mir jeder erzählt, dass ich ein Patellaspitzensyndrom habe und jetzt kommst du an nach der Zeit und sagst, das ist kein Patellaspitzensyndrom. Wie kann das sein? Und das ist natürlich schwierig, das sinnvoll zu beantworten beziehungsweise da eine gute Begründung zu liefern, außer zu sagen, naja, die sind unfähig oder die sind doof oder die sind inkompetent. Das Verrückte ist ja immer, wenn ich Leute zu dir schicke und die vielleicht ein bisschen ungewisse Symptomatik haben, dann habe ich mir natürlich auch schon meine Gedanken gemacht. Und selbst wenn ich sie dir nicht mitgeteilt habe, dann sprechen wir im Nachgang darüber und dann sagst du mir genau das, was ich mir gedacht habe. Das heißt, bei denjenigen, die eben gleich denken oder die eben auf dem gleichen Stand sind, was das evidenzbasierte Arbeit angeht, was die Biomechanik angeht, was die Anatomie angeht, die werden auch sehr, sehr nah dran sein oder sehr, sehr gleich sein in ihrer Aussage, was in welche Richtung das gehen könnte von der Diagnostik. Und das ist eben so wichtig. Ne? Da kann man dann eben über das Gleiche sprechen. Aber wenn das jedes Mal was anderes ist, dann ist man einfach nur verwirrt. Ne?
Ja.
Genau. Jetzt ist es natürlich so, so ein Hofer Impingement, das tritt manchmal alleine auf, häufig aber in Kombination gerade mit einem Patellaspitzensyndrom, einfach weil, wenn das Milieu an der Sehne eben sehr gereizt ist, wenn da eben ein anderer Stoffwechsel vonstatten geht, wenn die Sehne vielleicht eben auch verdickt und dann eben auf das Fettpad draufdrückt und dann halt das als Reaktion dann wieder auch sich entzündet und gereizt ist, dann kann es sich sehr, sehr stark gegenseitig bedingen. Das haben wir auch immer wieder und das kann ich ja sogar in meinem eigenen Fall sagen, dass ich am Anfang noch, als mein Knie extrem gereizt war, so eine, also auch in der vollen Extension einfach noch einen leichten Schmerz habe, der eigentlich nur vom Hofer kommen kann. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht weiter dramatisch, ne? Wenn das nicht das Hauptproblem ist. Aber das kann das Ganze natürlich noch verschleiern. Und auch uns passiert es natürlich auch, dass Leute zu uns kommen, wo die Diagnostik nicht so oder die klinische Diagnostik nicht wahnsinnig eindeutig ist und das vielleicht auch so eine Mischform ist. In manchen Fällen eben super, super eindeutig. Deswegen von den Symptomen her, so wie wir es jetzt beschrieben haben, damit kann man schon mal quasi sehr, sehr, sehr viel, viel ausschließen. Ja? Oder beziehungsweise kann man es sehr, sehr deutlich festmachen.
Ja. Ich denke, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil für die meisten, oder? Wie arbeitet man jetzt mit
einer Vielleicht noch mal ganz kurz, wie das Ganze entsteht, oder? Das ist ja auch nochmal ganz interessant, weil es ja auch für die Diagnostik noch ein bisschen ein Thema sein kann.
Stimmt. Bin zu nah dran. Für mich erschließt sich das aus dem, was wir gerade besprochen haben, dass Kompression stattfindet, aber ja, 100% sollten wir drüber sprechen. Das ist eine Überlastungsgeschichte. Es ist eine Gino-Antwort. Es ist ja, eine Überlastungsgeschichte. Also, weißt du,
jetzt hole ich mir dich als Gast dazu und dann erzähle ich die ganze Zeit, was ist denn das? Also auch wenn du die Anmoderation gemacht hast, aber das ist ja irgendwie verkehrte Welt.
Nee, ich würde sagen, was schon ein größerer Unterschied ist zwischen einer Tendinopathie und einer Hoffaitis, ist, dass eine Tendinopathie sich in der Regel schleichend entwickelt. Das ist ein Prozess, der sich akkumuliert. Du machst immer ein bisschen mehr, als die Sehne gerade so verkraften kann. Die Load ist ein bisschen zu hoch, als dass sie sich regenerieren kann davon. Und dann wird die Batterie immer leerer sozusagen. Und bei einer Hoffaitis, was aber auch typisch ist für die meisten muskuloskeletalen Entzündungsgeschichten, ist es eine akute Belastung, die viel, viel, viel zu hoch war und es dann getriggert hat.
Genau, und das kann einfach nur zu viel von irgendeiner Aktivität sein. Das kann aber auch ein zu viel von Kompression sein. Zum Beispiel ein akutes Trauma. Also das ist ja auch so ein klassischer Mechanismus, der dazu führen kann, dass sowas mal initial irgendwie ausgelöst wird. ne, dass man einen Schlag aufs Knie bekommt. Also weiß ich, kann ja auch beim Fußball zum Beispiel sein, dass man irgendwie in den Boden reinrauscht und mit dem Knie voran und dann das Fettpad einfach zusammengeknautscht wird und dass das nicht gut findet und dann eben als Reaktion eben vielleicht auch einen kleinen Gewebeschaden nimmt, ne, und dann als Reaktion eben sich entzündet. Und je nachdem, wie man dann damit halt umgeht, kann es halt eben dazu führen, dass es entweder sich schnell wieder beruhigt und einfach so wie bei allen anderen Sachen auch, wenn man irgendwo eine Stauchung hat oder einen Bone Bruise oder irgendwas anderes, ne, wo einfach irgendwie ein kleiner Gewebeschaden vorliegt, der einfach dann heilen muss und dann ist wieder gut, wenn man dem die Zeit gibt, das wieder okay ist. Oder halt, wenn man halt dann zu schnell wieder drauf haut, dass es dann eben, ja, sich dann chronifizieren kann mit der Zeit.
Safe. Ich habe lustigerweise gerade gestern dazu ein YouTube-Video aufgenommen. Jetzt nicht speziell zur Rufaitis, aber zu dem Thema, weil du sprichst ein Problem an bei so Sachen wie das Knie oder den Fuß betreffen. Wenn man nicht genau weiß, wie man die Struktur zur Ruhe kriegen kann, dann ist es sau schwer. Und es gibt Strukturen und Kontextfaktoren, die dazu führen, dass du eine Struktur nicht richtig in Ruhe lassen kannst. Wenn du jetzt einen Koch hast, zum Beispiel, und er steht den ganzen Tag, das ist halt Katastrophe. Und die Person denkt sich vielleicht, ja gut, ich gehe jetzt nicht mehr ins Fußball oder ich gehe jetzt nicht mehr ins Gym, also ich nehme ja die Belastung raus fürs Knie. Warum bleibt mein Schmerz trotzdem die ganze Zeit da? Ich bin doch nur auf der Arbeit. In dem Sinne. Es könnte sogar sein, dass du das Gym-Training eigentlich besser verträgst und das Fatpad weniger reizt, wenn du einfach aus dieser endgradigen Position rausbleibst, als wenn du dein Dayjob als Koch machst. Und das ist eben super, super tricky.
Du sollst nicht gleich alle Nuggets hier verraten, ne? wie man das richtig therapiert. Nein, aber genau, hast du vollkommen recht. Also gerade wenn man es initial gereizt hat und dann dieser Zustand da ist, wenn man entweder man weiß nicht darüber Bescheid, was eben sein kann. Ich meine, irgendwann merkt man das dann schon, dass wenn man einfach lange steht, dass es dann irgendwann wehtut zum Beispiel. Ne? Aber in manchen Situationen mag es vielleicht nicht so klar sein, nicht so klar ersichtlich sein, weil es diffus ist, weil es mal so reagiert, mal so. Und dann, reizt man es vielleicht eben dadurch eben mehr. Oder es ist eben genau diese Situation, dass man, und da muss man ja nicht mal irgendwie Koch sein, es geht ja für viele andere Verletzungen auch, einfach wenn man nur aktiver Mensch ist oder ein Haustier hat, einen Hund hat, mit dem man rausgehen muss. Ne? So was habe ich immer wieder gehabt, einfach so Achilles Ansatztendinopathie. Person wohnt auf einem Hügel oder am Berg, muss logischerweise einfach hoch und runter und gerade hoch triggert das Ganze dann und du musst mit dem Hund raus, weil du halt einen Hund hast. Ne? Der muss halt raus, der muss halt aufmachen, der muss sich bewegen. Es geht nicht anders. Und dann wird das halt einfach durch den Alltag schon getriggert und das kann sehr, 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 sehr tricky sein. Gerade wenn man es nicht identifiziert hat, die Schmerztreiber und halt eben, wenn man sie nicht vermeiden kann.
Ja, ja, safe.
Und ist mir noch was eingefallen, bevor wir jetzt zur Therapie kommen.
Wir reden niemals über die Therapie.
Ich muss die Folge ein bisschen ziehen, weißt du, das ist ganz wichtig. Was ja ganz wichtig ist, auch für diejenigen, die es bekommen können, denn diejenigen, die jetzt bei mir in den letzten Wochen im Gespräch waren, waren ganz, ganz häufig auch eben nicht die klassischen Leute, die wegen Patellaspitzensyndrom zu mir kommen. Und das ist ja eben auch eine ganz wichtige Sache. So eine Hofaitis kann potenziell wer bekommen?
Jeder?
Ja, genau. Also ne, darauf wollte ich hinaus. Das ist keine Sache ist, die jetzt, wofür man jetzt irgendwie super sportlich sein muss in irgendeiner Weise, sondern das kann ne, dieser Kompressionsmechanismus oder eben Trauma oder sowas, das kann ja theoretisch jeder bekommen. Man kann stolpern, fällt aufs Knie, das Ganze geht hoch. Dass es dann eben potenziell chronifiziert wird durch einen Sport. Das ist dann logischerweise dann eher eine sportliche Sache. Aber wie gesagt, bei mir saßen da relativ häufig eben auch Leute drin, die da auch absolut nicht dazu gepasst haben, ein Patellaspitzensyndrom zu bekommen. Das heißt, keine jungen Männer zwischen 15 und 35, die eine Sportart mit vielen Sprüngen und Richtungswechseln gemacht haben, sondern häufiger mal Frauen, die gar nicht so viel Sport gemacht haben oder nur, ja, vielleicht nur ein bisschen, vielleicht nur laufen, also einfach Sportarten, die gar nicht so sehr die Patellasehne überhaupt überlasten können vom Mechanismus her. Und natürlich als Laie kann man nicht, also man kann niemals verlangen, dass ein Laie irgendwie weiß, wann habe ich jetzt hohe Belastung auf die Sehne oder wann nicht. Aber das sind eben genau Sachen für diejenigen Physios und Ärzte teilweise auch, die uns zuhören. das müsst ihr irgendwie auf dem Schirm haben. Ja, da muss man irgendwie grob einschätzen können oder auch wissen, welche Kohorte kann was bekommen. Und klar, bei manchen Sachen ist es jeder potenziell, ne? Aber bei allen anderen Sachen ist das halt eben zum Beispiel sehr altersgebunden oder eben sehr auf sportliche oder nicht sportliche Menschengruppen bezogen. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben.
Epidemiologie. Wichtig.
Genau. Und wenn das halt eben, weiß ich nicht mehr, ich sag mal, eine 45-jährige Frau, die ansonsten so mal ab und zu wandern geht und dann nach einem Wanderurlaub, wo sie einmal irgendwie mit gestreckten Beinen irgendwo einen Felsen runtergestiegen ist und dann mit ein bisschen mehr Wucht aufgekommen ist und danach vordere Knieschmerzen
jetzt
hat,
hilft
dann hat die halt kein...
Da liegt man an das Feuer.
Genau, dann hat die halt kein Patellaspitzensyndrom. Genau. Sondern halt potenziell Novaitis. So, Gino, bitte. The stage is yours. Erzähl uns was in mehr als zwei Sätzen zur Therapie. Was macht man bei einer Hofaitis?
Das provoziert mich jetzt letztendlich so stark, dass ich mir jetzt Gedanken machen möchte, wie ich es in zwei Sätzen hinbekomme.
Richtige Trotzreaktion. Gut, sehr schön.
Nee, letztendlich ist das hier schon ein grundlegend anderer Ansatz als bei einer Tendinopathie, weil wir zumindest der Studienlage zufolge und was der Expertenkonsens ist, bei einer Tendinopathie schon die Struktur der Sehne mit der Zeit wieder belastbarer machen wollen. Also da geht es schon um Kapazitätsaufbau. Auch wenn es nicht so 100% transparent ist, aber die Experten sind sich zumindest da einig, dass das eine sehr wichtige Komponente ist. Und bei einer Hofaitis ist tatsächlich so, dass oftmals der erste und beste way to go ist, den in Ruhe zu lassen. Also halt wirklich dafür zu sorgen, dass ausreichend Zeit für Regeneration und einfach mal Entzündungslinderung stattfinden kann, bevor man auch nur im Entferntesten denkt, oh, ich muss jetzt ein progressives Krafttraining machen, lass mal gucken, jede Woche 2,5 Kilo bei der Kniebeuge draufpacken oder bei der Beinpresse. Nee, vielleicht erstmal das Knie komplett anderweitig trainieren und nicht in den provozierenden Bewegungsradien, bedeutet Endrange, also im endgradigen Bereich. Wir wollen Beinpresse, Leg Extension, Kniebeuge und sowas nicht bis in die volle Kniestreckung machen. Punkt. Ganz wichtig ist letztendlich die Irritierbarkeit vom System. Also wie stark ist der Fettkörper gerade entzündet und wie stark ist der Schmerz, den er bei der Person auslöst? Wenn das Schmerzlevel, wir teilen das immer gerne in diesen grün-gelb-roten Bereich ein. Die Leute gehen unterschiedlich damit um, aber es ist eine schöne Heuristik, mit der man arbeiten kann. Wenn das Schmerzlevel im grünen Bereich ist, bedeutet 0 bis 2, dann sind wir in einem guten Bereich drin, um Last reinzubringen. Und Last auch zu steigern. Wenn wir im gelben Bereich sind, müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein, also schon auch Schmerzmonitoring machen, so wie ist es während des Trainings und wie ist das 24 bis 48 Stunden Verhalten. Gerade bei so entzündlichen Geschichten wissen wir, dass die zum Abend hin stärker werden, hat unter anderem was mit Melatonin zu tun, habe ich jetzt vor, wann war das, 2 Wochen selbst erfahren, weil ich da ein YouTube-Video dazu gemacht habe und da Recherche gemacht habe. Ist sehr interessant. Das ging jetzt um die Schulter in meinem Fall, aber letztendlich geht es darum, dass in den entzündlichen Körperbereichen dann oft mehr Melatoninrezeptoren, zum Beispiel in der Gelenkkapsel oder in der Bursa drin sind und die dann eben Schmerzen triggern können, also nicht direkt, aber Nozizeptoren, Ionenkanäle werden geöffnet und so weiter und so fort. Anyways, deswegen ist es wichtig, nicht nur zu gucken, wie der Schmerz innerhalb der Session selbst ist. Und dann ist es natürlich auch eigenes Ermessen, wie gut kommt man mit einem Schmerzlevel von 4 klar, zum Beispiel. Für manche Leute ist das vollkommen okay, können sie gut tolerieren, sind im Alltag jetzt nicht so mega eingeschränkt dadurch. Und für andere ist ein Schmerzlevel von 4 halt echt richtig kacke. Hat einen großen Einfluss auf den Alltag, die Funktion und die Psyche eventuell. Und da muss man dann individuell abwägen. Ist gelber Bereich für dich gut, um da jetzt ordentlich Load reinzubringen oder sollten wir noch mehr Fokus auf Erholung legen, bevor wir ins Training einsteigen?
Ja, absolut. Also vor allem von der Herangehensweise, wie viel Schmerz man zulässt, würde ich sagen, ist es einfach ein sehr, sehr großer Unterschied. Das ist genau richtig gesagt, die Sehne ist ja auch eine Struktur, die trainiert werden kann, also die ihre Eigenschaften an sich verändern kann. Die kann steifer werden, die kann widerstandsfähiger gegenüber dynamischen Belastungen werden. Und das kann der Hofer halt nicht. Ne? Also das ist keine Struktur, die jetzt irgendwie härter wird oder dann besser federt oder irgendwas in die Richtung, sondern der ist akut gereizt, der ist ja, wie so ein kleiner wütender Kugelfisch, der sich halt gerade aufgeblasen hat. Und wenn man den halt immer wieder zu viel anpiekst, dann beruhigt er sich halt auch einfach nicht. Und der passt sich dann eben dementsprechend auch nicht strukturell an. Und deswegen ist es auch eher so, dass man bei der Sehne, bei so einer Sehnenproblematik ein bisschen mehr Schmerz zulassen kann, dass es okay ist. Auch da übertreiben das viele Leute und sorgen dafür, dass sie dadurch gar nicht erst mit den Schmerzen runterkommen, weil sie im Kopf haben, ja, Schmerzen bis 5 von 10 sind okay, was ja häufig so gesagt wird, auch in Studienlage häufig so gesagt wird. Was ich immer ein bisschen grenzwertig finde, weil es eigentlich in meinem Ermessen eigentlich zu viel ist, sowohl für den Kopf als auch für die Motivation, für Langzeit, Adhärenz im Training, als auch als Reaktion. Aber bei einer Geschichte wie der Hoferitis, wo man eben ein akut bereizten Bereich hat, ist meiner Auffassung auch eher, dass man eher da zwischen 0 und 2 arbeiten sollte, wenn man es kann, einfach damit man eher dafür sorgen kann, dass man langsam wieder Widerstandsfähigkeit aufbauen kann, also einfach wieder mehr machen kann und der Hofer das toleriert, wohingegen man bei der Sehne die Sehne trainieren muss, um eben diese hohen Belastungen wieder machen zu können, um das mal so zu formulieren. Dementsprechend da auch mehr Schmerz zulassen kann. Wie siehst du das?
Safe. Wir können auch eine Anekdote erzählen. Ich habe ja gerade 2 bei uns im Coaching mit einer Hoferitis, die durch dich gekommen sind, by the way. Ja, was machen wir mit so Leuten? Letztendlich, bei der einen Schmerzlevel ist gerade bei dem Durchschnitt bei 1, bedeutet Belastung für die Oberschenkelvorderseite ist definitiv fein. Wir haben, also aus der Studienlage, die übrigens, by the way, sehr, 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 sehr dünn ist, geht aber so ein bisschen hervor, dass man zum Beispiel über sowas wie Steigerung der Gehstrecke gut arbeiten kann, um das Aktivitätslevel hochzubringen, ohne da jetzt groß irgendwelche Übungen oder sowas machen zu müssen, weil du musst bedenken, die Schrittzahl bei ihr, und das ist bei vielen Leuten mit einer Hoferitis, die stärker ist, so, die liegt bei 1500 bis 2500 Schritte am Tag. Also die ist durch das Beschwerdebild in ihrer Mobilität, und damit meine ich jetzt nicht Beweglichkeit, sondern wie sie sich fortbewegen kann, stark eingeschränkt. Und da muss man dann auch mal Patienten, oder was sollte man definitiv patientenzentriert denken, statt so seinen Strength and Conditioning Plan zu fahren, von wegen, okay, jetzt knallen wir Leg Extension rein, jetzt machen wir den Wall Sit mit Zusatzgewicht und sowas. Nee, was ist dir denn wichtig? Ja, ich würde gerne einfach mal wieder 4.000, 5.000, 6.000 Schritte, was jetzt nicht die Welt ist, einfach, ich will nicht zum Supermarkt fahren müssen, sondern ich will die Flexibilität haben, da auch hingehen zu können. Nur als Beispiel. Und deswegen haben wir zu Beginn den Ansatz gewählt, lass uns den Quad nicht trainieren, sondern erstmal die Gehstrecke steigern. Aber wir haben festgestellt, dass es bei ihr nicht gut funktioniert. Steigerung der Gehstrecke hat sofort zu einem starken Anstieg der Beschwerden geführt, obwohl wir die Wochenload um nur 10% gesteigert haben, was nicht viel ist. Wenn du dir überlegst, von 2000 Schritte im Schnitt, wir haben ja dann die Schritte tracken lassen, zu sagen, okay, nächste Woche machst du 2200 Schritte. Ist jetzt, also im Schnitt, ne? Ist crazy, jetzt nicht ja. So, boah, was, war viel zu krass, sondern nee, wir haben uns schon wirklich was dabei gedacht und waren vorsichtig, hat nicht funktioniert. Was haben wir dann gemacht? Wir haben versucht, die Mobilität und die kardiovaskuläre Belastung, von der sie gern mehr machen möchte, über Fahrradfahren zu steigern. Fahrrad so eingestellt, dass der Sitz eine Position hat, in der sie nicht endgradige Extension erreicht. Und das ist jetzt die Variable, mit der wir steigern. Nur um mal so den Leuten einen Anhaltspunkt zu geben, wie unterschiedlich so eine Reha aussehen kann und auf den Impuls zu geben, Reha ist nicht immer Strength and Conditioning.
Frechheit. Sehe ich ganz anders. Nein, und deswegen liebe ich ja deine Perspektive zu dem Thema auch so, weil das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, eben rauszufinden, was ist denn wichtig für die Menschen und was kann man unter Umständen auch für uns also priorisieren oder halt eben einen besseren Kanal finden. Ne? Und das, seit wir da irgendwann mal drüber gesprochen haben, habe ich mir das auch immer mehr bewusst gemacht. Und wir machen das zum Beispiel bei unseren Läufern ganz häufig, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, Steigerung dann anzubringen, dann eben zu sagen, hey, was ist dir denn am Ende wichtig? Ist es dir wichtig, häufiger pro Woche zu laufen? Oder ist es dir wichtiger, am Stück zu laufen? Oder ist es dir wichtiger, Tempo zu machen? So. Und dahingehend orientieren wir uns dann daran. Rein von unserem Erfahrungswert ist es bei einer Achilles-Tendinopathie zum Beispiel deutlich sinnvoller, erst den Umfang zu steigern, dann das Tempo zu steigern und dann erst die Lauffrequenz pro Woche zu steigern. Aber wenn jemandem viel, viel wichtiger ist, lieber 3 Läufe à 20 Minuten zu machen, als ein Lauf à 45 Minuten, ja, fuck it, dann machen wir halt eher das. Also das ist ja einfach für die Person viel, viel wichtiger und das ganze Positive, was damit einhergeht, wird eh so viel bessere Effekte haben als der rein biomechanische oder der kapazitäre Load, den wir irgendwie dann da an Erhöhung reinbringen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde es erschreckend, dass man über sowas sprechen muss und bei so vielen Leuten dann so ein Aha-Moment kommt, aber das ist so.
Das war ein Diss, ne? Danke.
Nein.
Es ist natürlich schon 10 Jahre her, seit ich mit Gino darüber gesprochen habe. Ja. 15 bestimmt. Ja. Nee, aber genau. Ein Thema, was mir gerade noch gekommen ist, was wir auch bei den Symptomen nicht besprochen haben, aber was da auch noch ganz, ganz wichtig ist, um das Ganze besser einschätzen zu können, weil am Ende geht es ja auch immer darum, ne, du hast jetzt vorhin die Schmerzskala in Anführungszeichen angesprochen, beziehungsweise diese grünen, gelb oder orange und roten Bereiche und wie sich der Schmerz dann eben verhält. Und das ist ja eben auch nochmal eine Unterscheidung. Bei einer Tendinopathie haben wir eben diesen Aufwärmeffekt. Das heißt, am Anfang vom Training ist der Schmerz stärker ausgeprägt. Man hat das Gefühl, das Knie oder die Sehne muss aufwärmen. Wenn sie das dann tut, dann ist das Training sehr, sehr viel besser machbar, unter Umständen sogar schmerzfrei. Und je nachdem, in welcher Phase man sich dann befindet, kommt der Schmerz dann entweder am nächsten Tag erst, wenn es noch nicht so schlimm ist, oder wenn die Sehne schon sehr, sehr stark gereizt ist, dann kommt das Ganze im Laufe des Trainings mehr. Bei einer Hoferitis hat man, da lasse ich mich gerne korrigieren, aber das ist meine Erfahrung, eher weniger oder keinen Aufwärmeffekt, manchmal ein kleines bisschen, aber auf jeden Fall keinen starken. Und dann akkumuliert sich das Ganze innerhalb vom Training, natürlich je nachdem, was für Bewegungen man macht, wenn man gerade sehr, sehr viel endgerade Strecken, aber auch, das ist zumindest meine Erfahrung, teilweise sehr, sehr starke Beugung, also in tiefer Knieflexion, in tiefer Kniebeugung, weil da einfach insgesamt wahrscheinlich mehr Druck auf dem Kniegelenk an sich herrscht und dann wahrscheinlich einfach trotzdem eine gewisse Kompression irgendwie da stattfindet, dann akkumuliert es sich bei so einer Hoferitis eher hinten raus sozusagen. Und das ist eben auch eher so ein Ding, dass das Knie dann, dass die Leute sagen, das Knie pocht oder es fühlt sich wie ein entzündlicher Schmerz an, es pulsiert so, solche Sachen.
Ja, nee, bin ich grundsätzlich voll dabei. Man muss halt, wie gesagt, fairerweise dazu sagen, dass die Studienlage da so dünn ist, dass das Erfahrungswerte sind oder also von uns beiden, jetzt in dem Fall, was den Aufwärmeffekt angeht, oder man sich das theoretisch eben so herleiten kann. Hängt natürlich einfach massivst mit der Load zusammen und so ein Thema, über das ich mir zuletzt viel Gedanken gemacht habe, die sportliche Aktivität. Wir haben gerade lustigerweise eine im Coaching, die den klassischen Tennisarm in Anführungsstrichen hat. Und sie hat beim Krafttraining keinerlei Aufwärmeffekt. Beim Bouldern hat sie einen Aufwärmeffekt, weil Bouldern ihre absolute Liebe ist und sie hasst Krafttraining. Und da so der Effekt von, so sag ich mal, Endorphinausschüttung bei dem, was die Leute lieben, im Vergleich zu dem, was du den Leuten aufdrückst, was wieder den Punkt unterstreicht, den wir beide gemacht haben, von wegen patientenzentriert arbeiten, so, hey, worum willst du besser werden? Lass uns den maximal möglichen Fokus darauf legen und alles andere drumherum planen, weil die sekundären Benefits, die wir allein durch diese Ressourcenallokation haben, zu etwas, das du liebst, immens sind.
Jetzt, also das ist super, super wichtig und geil, also überhaupt das mal geil zu sehen, weil eigentlich sind Sehnen und so ein Tennisarm hattest du gesagt, nicht Golfer, sondern genau, ist ja auch eine Tendinopathie, also eine Überlastung der Strecksehnen am Unterarm Richtung Ellenbogen. Und das ist ja auch eine Sache, die ist eigentlich sehr, sehr biomechanisch geprägt im Vergleich zu vielen anderen Beschwerdebildern, aber trotzdem, dass es da trotzdem diesen Effekt gibt, der dann da das krass, so krass bestimmt, das finde ich auch super, super faszinierend. Jetzt machen wir nochmal das andersrum. Ich werfe dir jetzt einfach nochmal einen Stock zwischen die Speichen. Was ich aber immer wieder spannend finde, und das ist ja auch genauso mein Ansatz, wie du das jetzt gesagt hast, wenn man dann eben aber Leute hat, die eine extrem krasse Leidenschaft haben, also wir haben sehr, sehr viele Fußballer, das ist dann häufig so ein Ding, oder Läufer auch, im Vergleich zu Leute, die sehr, sehr viele verschiedene Sportarten machen, da ist es dann, da kann man dann viel, ne, das hin und her switchen. Aber gerade bei denen, die so auf eine Sache extrem fokussiert sind und die dann eben schon sehr, sehr lange chronifizierte Schmerzen haben, sich das so eingebrannt hat, in Anführungszeichen, dass Schmerz mit gewissen Sachen, mit gewissen Bewegungen, mit gewissen Teilen der Aktivität oder des Hobbys quasi assoziiert werden, weil es immer dann und da dann teilweise auch einfach extrem stark auftritt, dass man da erstmal überhaupt dafür sorgen muss, dass das wieder geht oder beziehungsweise, dass man Workarounds findet, wie man sowas wieder integriert, ohne dass quasi direkt, ich sehe das und ich weiß, es wird Schmerzen geben, passiert. Und dass da dann eher so ein Erwartungseffekt auftritt und man dann eben nicht sagen kann, okay, wir versuchen jetzt irgendwie so schnell wie möglich, dich wieder zu dem zurückzubringen, was du liebst, weil es eben diesen positiven Effekt hat, sondern eher dadurch, dass es so krass negativ belegt ist, obwohl man es eigentlich unbedingt wieder machen will, aber gerade weil vielleicht eben diese Leidenschaft so in einem brennt und man dann trotzdem so diesen Pain im wahrsten Sinne des Wortes hat, dass man das nicht mehr machen kann und einzelne Teile davon oder einzelne Bewegungen davon vielleicht, Aspekte davon so krass schmerzbelastet sind und man diese Verknüpfung so krass gemacht hat, dass man da eher so einen Workaround erstmal finden muss, um überhaupt wieder einen Einstieg zu generieren. Weißt du, was ich meine?
Definitiv. Habe ich gestern letztendlich im YouTube-Video drüber gesprochen, das du logischerweise noch nicht gesehen hast. Und du kennst die Antwort ja sowieso, aber ist lustig, weil ich hatte vergessen, worüber wir heute im Podcast reden, by the way, an die Zuhörer. Und dann habe ich Nils vorhin so gefragt, worüber reden wir heute eigentlich? Und er so, krass, hast du das echt einfach vergessen? Und ich so, ja. anyways. Ich bezeichne das, und das habe ich selbst so gecoint, einfach im Kontext von unserem Coaching, differenziere ich zwischen einem Top-Down-Ansatz und einem Bottom-Up-Ansatz. Wenn möglich, empfehle ich den Bottom-Up-Ansatz, weil der sicherer ist und das ist letztendlich der Ansatz, den du ansprichst. Angenommen, wir haben eine Zielaktivität wie das Joggen und das triggert den Schmerz massivst. Dann ist der Bottom-Up-Ansatz zu sagen, dass man die Aktivität nullt, also komplett rausnimmt und dann von unten wieder anfängt, Belastung reinzubringen in kleinen Schritten, wie gesagt, so zwischen 10% und 30% Volumenbelastung pro Woche, je nach Irritierbarkeit, und sich dann eben nach oben arbeitet. Das ist der Bottom-Up-Ansatz. Der ist so der safeste Ansatz, der funktioniert eigentlich immer. Dann gibt es aber den Top-Down-Ansatz und der bezieht sich auf Leute, die zum Beispiel in einem Mannschaftssport drin sind und es leistungsmäßig machen oder Individualsport und es leistungsmäßig machen und mitten in der Saison sind und nicht aufhören können, / es schon mit einem sehr, sehr großen, mit sehr großer Einschränkung und Verlust einhergeht. Und da kann es sinnvoll sein, den Top-Down-Ansatz zu machen oder eventuell kann man es auch gar nicht anders machen. Das ist nämlich das andere Szenario, das ich vorhin angesprochen habe. Wenn es ein Körperbereich ist, den du nahezu unmöglich komplett ruhen lassen kannst, wie den Fuß oder sowas, den du ständig brauchst, dann befindest du dich unter Umständen automatisch in einem Top-Down-Ansatz. Wenn Gehen sofort bei dir Schmerzen triggert, du kannst nicht den ganzen Tag im Bett liegen, dann müssen wir schauen, wie können wir von oben so wenig wie möglich wegnehmen oder so viel wie nötig wegnehmen, damit wir einen schmerzreduzierenden Effekt haben, dass du dich im zumindest gelben Schmerzbereich, bestenfalls grünen Schmerzbereich irgendwann befindest, wo man dann wieder mit der Belastungssteigerung anfängt. So, das war so der Punkt, den ich machen wollte. Ich weiß aber gar nicht mehr ganz genau, was die Frage davor war. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall passend war dazu.
Ich hab kurz vergessen, wer von uns beiden vor 12 Wochen Vater geworden ist. Warst du das? Dann hast Schlafmangel oder war ich das? Ich bin mir gerade nicht mal sicher.
Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall passend war, aber sag ja nochmal.
Nein, alles gut.
Die Frage jetzt richtig beantworte mit dem, was ich jetzt präsentiert habe.
War vollkommen legitim. Es ging um wie wenn Leute an ihre Lieblingsaktivität, ihre extreme Leidenschaft mit einem extremen Schmerz quasi verknüpfen, also die, diese extremen Verknüpfungen, Neurotag, wie auch immer du es dann bezeichnen möchtest, und wie man das angeht. Aber nochmal kurz zu deinem Ansatz, mit dem, also super gut, dass du das jetzt gelabelt hast, dann das werde ich mir direkt klauen und einfach genauso machen. Manchmal ist
so wie deine Athletic App.
Richtig, genau, ja.
Ich dachte halt, dass das so ein richtiger Term wäre und dann hast du den einfach, ist einfach von dir und ich dachte mir so, ey, der ist krass, muss ich jetzt auch mal anfangen. By the way, nochmal ein super lustiges Ding. Ich weiß nicht, ob du selber schon mal in der Situation warst, aber wenn man so einen Podcast hostet oder auch zu Gast ist irgendwo und man vergisst die Frage oder den Punkt, wo es überhaupt drum ging, dann habe ich früher ganz oft versucht, irgendwie weiterzureden, um den Punkt weiter zu spinnen, obwohl ich den schon längst gemacht habe, in der Hoffnung, dass mir wieder einfällt, was die Frage war. Und mittlerweile sage ich einfach, ey, ich bin fertig, ich habe vergessen, was du gesagt hast.
Es war auch knapp.
Oder was die Frage
war. Es war auch knapp. Ja. Ja, und ihr seht, genau. Ne, es ist live aufgenommen. Meine Katharin schneidet nichts raus, außer ich befehle es ihr. Und in den letzten Podcasts war es sowieso so, dass wir, oder letzten, ich weiß nicht mehr, wann die letzte Episode war, wo wir irgendwie was rausschneiden mussten, aber das passiert normalerweise nicht. Dafür ist ja auch ein Podcast da, ne? Definitiv. Genau, aber ich wollte einen Gedanken tatsächlich noch weiterspinnen, weil, wie gesagt,
ja,
ich finde, es ist gut, dass wir ein Label dafür haben, Top-Down und Bottom-Up, weil wir können ja gleich noch ein bisschen über die Hoferische sprechen. Aber in diesem Zusammenhang, der Bottom-Up-Ansatz, der wird ja teilweise von den Patienten oder Klienten eh schon vorgegeben, weil sie sich eh aus ihrem Sport schon mal zurückgezogen haben, aus Angst, Vorschmerzen, aus Performance-Aspekten. Es macht keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn, wenn ich das einfach jetzt weitermache oder sowas in der Richtung. Und manchmal, aber eher eben auch, ist es ja auch so, dass wir das Ganze vorgeben müssen. Also ich mache das zum Beispiel mittlerweile so, also ne, zum Beispiel gerade hatte ich jemanden, der hat sich, oder dem habe ich dann eine Absage fürs Coaching gegeben, beziehungsweise habe ich ihm dann gesagt, dass ich ihm kein Angebot für eine Zusammenarbeit machen werde, weil der von sich aus gesagt hat, dass er nicht bereit ist, sein Sporttraining gegebenenfalls zu modifizieren. Und da weise ich halt immer darauf hin, ich sage immer, hey, pass auf, wir wollen einen Top-Down-Ansatz machen, also im Sinne von, wir wollen dich so viel wie möglich in deinem Sport drin behalten, so viel wie halt das Ganze Sinn ergibt. Wenn das Ganze aber einfach an der Stelle ist, wo du vielleicht, wenn du eine Trainingseinheit hattest, dann 3 Tage lang erhöhte Schmerzen hast, dann ist es nicht sinnvoll, dass du das weitermachst, wenn du dann vielleicht noch eine 2. Einheit pro Woche machen willst, weil dann haben wir gar keine Handhabe, in irgendeiner Weise dir zu helfen. Wir können dir nur durch Training und Belastungssteuerung helfen. Wenn Belastungssteuerung schon mal als Punkt rausfällt, dann können wir dir nur noch durch Kapazitätserhöhung im Training helfen. Und wenn du montags trainierst und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Schmerzen hast und am Freitag wieder trainierst, dann hast du permanent Schmerzen und dann werden wir niemals in den Bereich kommen, dass wir so viel Kapazität aufbauen, dass das Ganze überhaupt runterfahren kann. Das heißt, wir können unseren Job nicht machen und dann ja, wird das Ganze einfach keinen Erfolg haben und dann habe ich auch gar keine Lust. Dann freut sich zwar mein Konto, mein Steuerberater, wenn ich dir jetzt ein Angebot mache und du bezahlst das Ganze, aber am Ende wirst du keinen Erfolg damit haben und ich bin damit nicht glücklich. Und deswegen möchte ich das nicht. Und deswegen, wenn wir solche Leute haben oder eben mit solchen Leuten sprechen, dann sage ich das ganz bewusst. Dem muss bewusst sein, dass wir vielleicht eine Modifikation davon vornehmen müssen, eben von diesem Top-Down-Ansatz, dass wir eben sagen, hey, unter Umständen, wenn du jetzt 3-mal die Woche trainierst, vielleicht kann es sinnvoll sein oder muss es sein, dass wir einmal eine Trainingseinheit rausnehmen oder vielleicht sogar 2 Trainingseinheiten oder du beim Spiel nicht deine 90 Minuten spielst, sondern vielleicht nur 45 Minuten. So viel, wie halt nötig ist, damit wir dann durch unser Training und die Belastungssteuerung Fortschritt erzielen können. Weil das muss man ja auch einfach sagen, bei dir, aber genauso bei uns, ist es so, dass die Leute uns dafür bezahlen, dass sie Erfolg haben mit uns. Und wenn wir das gar nicht erst gewährleisten können, weil der Ansatz einfach gar nicht das hergibt, dann kann man einfach nicht zaubern. Du weißt genau, wie es ist. Das beste Training ersetzt nicht, also da kann keine beschissene Belastungssteuerung ersetzen. Wenn die Belastung insgesamt zu hoch ist, gerade bei so einer Hoferitis auch, dann wird einfach nichts passieren. Dann bleibt man einfach auf der Stelle stehen. Und deswegen ist es eben auch
so. Außer wenn man isometrische Übungen macht, weil isometrische Übungen sind ja die besten Übungen, die man machen kann, um Schmerzen zu reduzieren.
Das schneiden wir bitte raus. Das schneiden wir bitte raus.
Zoe, das schneidest du nicht raus.
Ah, wir haben immer Spaß. Das ist schön. Tino, welche Magic-Übungen gibt es denn? Welche baust du denn unbedingt bei jemandem ein, der eine Hoferitis hat?
Es gibt eine, die ist sehr unbekannt.
Okay.
Die ist sehr unbekannt.
Das, ich weiß auch nicht, was kommt, Leute. Erzähl.
Du nimmst hier einen Löffel.
Ich kann diesen Podcast niemals hochladen. Das ist einfach nur eine reine Trollgeschichte hier.
Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, was zu lernen. Nee, du nimmst dir einen Löffel und ich weiß gar nicht mehr, wie du das genau beschrieben hast in deinem Post. War auf jeden Fall gut. Irgendwie irgendwas mit einer, war das irgendwie mit einer Faszie oder sowas? Hast du das beschrieben, dass du da so am Nacken so den Löffel bewegst?
Auch.
Ja, das ist die Übung. Frag Nils, ich kann es nicht, die ist so krass, ich kann es nicht wiedergeben.
Okay, das lassen wir so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, also.
Es gibt natürlich keine magische Übung, Punkt.
Genau, was ich Ihnen sagen will, es gibt keine magische Übung. Es ist bei einer Hoveitis tatsächlich eher dieses nicht mehr triggern, weniger triggern und dann eben sich wieder an Zielbelastung ranzuarbeiten. Und da erfahrungsgemäß, zumindest von dem, was wir bekommen haben, eher im sehr, sehr niedrigen Schmerzbereich zu arbeiten und das Ganze dann langsam wieder an mehr Belastung heranzuführen. Ich versuche das immer als Gedanken so einzupflanzen oder so habe ich mir, ich versuche immer mir so Bilder, oder mich an Bildern festzukrallen und Vorstellungen festzukrallen, wie irgendwas funktioniert. Und bei einer Hoveitis ist es versus einer Tendinopathie ist es bei mir eher so, das eine ist tatsächlich Kapazitätstraining, Training, um eine Struktur eben ne, auf irgendwas vorzubereiten. Und das andere, Hoveitis, ist eher eine Art Abhärtung, wenn man es so nennen möchte. Das heißt, man erhöht die Belastung in einem gewissen Pensum, ohne dass die Struktur zu stark geärgert wird, sodass die Struktur, das Nervensystem, die Schmerzverarbeitung und so weiter sich einfach langsam daran gewöhnen kann, dass da wieder mehr Belastung draufkommt, ohne dass dieser zelluläre Effekt, also ne, diese Entzündungs Reaktionen und alles, was dazugehört, eben wieder aufflammt, ja, dass man das eher so macht.
Ja, letztendlich auch so wieder ein bisschen das Thema Toleranz versus Kapazität. Die Leute reden so oft von Kapazität und meinen eigentlich Toleranz damit. Genau, und bei der Hoveitis geht es sehr, sehr stark um Toleranz gegenüber Belastung.
Ja. Ja, gut gesagt. Was macht man denn, Gino, wenn es nicht hilft, wenn nichts hilft? Was kann man denn sonst noch tun?
Ein Coaching buchen.
Nee, Quatsch. Worauf genau läuft die Frage hinaus? Also was macht man, wenn nichts hilft? An Belastung rausnehmen oder?
Jemand kommt zu dir, macht das Coaching, bucht das Coaching, bezahlt seine 10.000 Euro im Monat und die Schmerzen werden über ein Jahr lang nicht weniger.
Das ist auf jeden Fall ein krasses Setting. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte ein Paper gelesen, 2023 war das. Da ging es auch, und ich bringe mich jetzt vielleicht in Teufelsküche damit, aber ging es auch um Cortisoninjektion einmalig zum Beispiel bei einer Hoveitis. Was auch nicht verkehrt zu sein scheint, ist ein Paper, das ich gesehen habe. Bitte, das ist nicht der Body of Evidence. Und der Body of Evidence ist sehr schmal, wie ich schon erwähnt habe.
Baby Body of Evidence.
Ja, deswegen, dass man eventuell dann noch so solche andere Dinge in Erwägung zieht. Und wenn man über entzündliche Prozesse spricht, dann ist sowieso was wie Low-Grade Inflammation im gesamten Körper ein Thema, dass man da gucken muss, ob da alles im grünen Bereich ist oder es eben systemisch etwas gibt, was die Reha wahnsinnig erschwert. Das waren jetzt so die ersten zwei Gedanken,
ja,
die ich hätte. Aber das betrifft ja die absolute Minderheit. Also jetzt nicht, wenn du das jetzt hörst und dich mit der Diagnose der Hoveitis, wenn es zu deinen Symptomen passt, dass du jetzt irgendwie meinst, irgendwie deine Entzündungsmarker erstmal testen lassen zu müssen oder sowas. Also das soll jetzt keine Angstmacherei sein.
Ja, aber ich denke, also das kann natürlich ein Thema sein und wenn das, ich würde sagen, man merkt es dann natürlich vor allem dann an so Situationen wie, wenn man krank wird, dass es eigentlich dadurch mechanische Entlastung, weil man logischerweise sich dann einfach eher schont, eigentlich besser werden sollte, dass dann aber in solchen Situationen dann eher zu einem Flare-up kommt, was ja durchaus auch sein kann, einfach so eine Immunreaktion, einfach, ne, wenn der Körper noch mehr in einem Entzündungszustand ist, dass sowas eben vielleicht eher ein Hinweis sein könnte, da ist was systemisch nicht in Ordnung, wie auch immer, und dass man da vielleicht nochmal in die Richtung ein bisschen weiter nachforschen kann.
Könnte auf jeden Fall, ja.
Und natürlich gibt es auch, wie immer, die Möglichkeit, das irgendwann operieren zu lassen. Also eine Teilresektion wird ja auch häufiger mal gemacht. Wie sinnvoll das ist, kenne ich. Ich habe keine Studien dazu gesehen, dass es was da gemacht wird. Rein von der Theorie her wäre es denkbar, dass es notwendig sein kann, wenn der Hufer so stark vergrößert ist, dass er einfach im, egal welchem Zustand, auf die Sehne drückt. Und da habe ich ja jetzt seit dem Podcast, den ich letzte Woche mit dem Jared Enflick aufgenommen habe, wo wir auch viel über Operationen gesprochen haben, auch meine Perspektive noch mal so ein kleines bisschen geändert, weil es natürlich einfach, und das ist uns immer bewusst, konservativ am Ende, also Situationen gibt, wo man konservativ einfach an sein Limit kommt und wo Strukturen einfach so stark verändert, vergrößert, entzündet, wie auch immer sind, dass man da einfach nicht mehr weiterkommt, weil die Voraussetzungen einfach da nicht da sind. Weil wenn jemand einfach schon eine Kompression, eine starke Kompression und eben eine Schmerzreaktion erfährt, wenn er sein Knie nicht mal annähernd in Endrange befindet, sondern vielleicht noch sogar 20, 30 Grad davor ist und schon eine Kompression erfährt, dann kann es unter Umständen einfach die einzige Lösung sein, das Ding rauszunehmen oder einen Teil rauszunehmen davon dann vielleicht dadurch allein schon einfach eine gewisse Ruhe reinzubringen in das System. Aber wie gesagt, Studienlage ist da nicht existent, mehr oder weniger, soweit ich das weiß. Und deswegen,
es gibt das Paper von Matthew Duboso oder wie auch immer man den ausspricht und Muhammad Taki. Ich habe das jetzt hier gerade mal aufgemacht parallel. Hier steht zum operativen Management, ich müsste es auf Englisch vorlesen, aber letztendlich nach arthroskopischer Entfernung bei Leuten mit einem starken Impingement des Fatpads und, das ist ganz wichtig, keiner weiteren Diagnose, also du hast ja vorhin über die Mischform gesprochen, wenn es wirklich nur eine Hofaitis ist, die stark ausgeprägt ist, dann kann man davon ausgehen, da steht may anticipate, also kann man das erwarten, dass der Schmerz zurückgeht.
Das klingt,
das steht hier drin,
wahnsinnig erfolgsversprechend, wenn du das so formulierst. Nein, aber wie immer ist es in solchen Situationen einfach sehr starke Abwägungssache. Jared Enflick hat auch in der Podcast-Folge gesagt, dass es, dass sowas sehr selten komplett alleine vorkommt, sondern einfach sehr häufig eine Mischform ist. Aber wie gesagt, man muss da einfach nach den klinischen Symptomen gehen. Wenn man das Ganze beeinflussen kann durch Belastungssteuerung, durch Bewegungssteuerung, also im Sinne von, ne, Endrange zu eliminieren unter Umständen, dann ist, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man da sinnvoll dran arbeiten kann, wenn alles zu spät ist und egal, ob ihr das Bein in welcher Position noch immer habt, ob ihr es belastet oder ob ihr es nicht belastet, ob ihr es streckt, ob ihr es beugt, alles wehtut, dann wird es vielleicht auch einen Weg geben, aber der wird auf jeden Fall wahrscheinlich schwieriger sein, so oder so. Wenn ihr eine Hofaitis habt und kein Patellaspitzsyndrom, bucht ein Coaching bei Gino.
Man kann zumindest mal ein kostenloses Erstgespräch buchen und darüber sprechen.
Genau.
Weil wir nehmen ja auch nicht einfach so pauschal jeden an. Das muss ja auch passen, so menschlich und was die Diagnose angeht.
Okay, da hat er mir gerade eben noch vor dem Vorhang noch was anderes erzählt, aber naja.
Stimmt, wir nehmen, solange du lebst und Geld hast, wir nehmen alle an.
Das ist ein wichtiger Quatsch. Zusatz, solange wir leben. Nein, wir hoffen natürlich, dass euch das trotzdem weitergeholfen hat, das Ganze ein bisschen zu differenzieren zu können. Für Therapeuten, für Trainer, für Selbstbetroffene. Es kann unter Umständen sehr einfach sein, durch die Lokalisation, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, durch die Symptomatik, Aufwärmeffekt, Streckung, also Überstreckung, diese Sachen und eben die Kohorte, der Sport, von dem er kommt, da kann man schon sehr, sehr schnell in ganz, ganz vielen Fällen das Ganze anders bewerten oder besser bewerten, als das vielleicht ein Doc gemacht hat. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, nochmal nachzufragen und eben in der Schmerzanalyse das Ganze nochmal zu eruieren und dann eben darüber dann zu entscheiden. Dementsprechend, Gino, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich die Paper wieder im Text, wie immer. Wenn ihr mehr über Gino herausfinden möchtet und selber betroffen seid, dann verlinken wir euch natürlich auch Ginos Seiten. Und ihr nicht nur selber betroffen, sondern eben auch Therapeuten und Trainer, die von dir sehr, sehr, sehr viel lernen können, so wie ich schon sehr, sehr viel von dir gelernt habe. Die können dich eben auch kontaktieren. Und da es ja auch sehr, sehr viele Edukationsangebote, wie zum Beispiel dein Inner Circle, wo man eben ganz, ganz viel Input bekommt zu verschiedenen Schmerzthemen, zu verschiedenen physiotherapeutischen Themen und da dann eben weitergebildet wird mit Treffen und so weiter. Also alles, was das Herz begehrt, um einfach ein besserer Physio zu werden.
Und wo so richtig krasse Leute wie Nils Heim eingeladen werden, so Face-to-Face-Events, wollte ich mal gesagt haben.
Genau. Punkt.
In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß in erster Linie und habt ein bisschen was mitgenommen. Das ist mir wichtig.
Dabei belassen wir es. Gino, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.